Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur.
Fundamental Rights.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zur aktuellen Ausgabe von der violetten Welle heute auf Radio Stadtfilter. Mit mir in der Sendung ist heute zum ersten Mal im Studio die Martina.
Hallo zusammen.
Genau, und unsere heutige Sendung steht ganz unter dem Thema Body Respect. Was das ist und wie sich Menschen auch in der Schweiz dafür einsetzen, erfahrt ihr jetzt dann mit uns im Lauf der Sendung. Porträt. Ja, und ich starte hier auch gerade schon mit dem Porträt ins Thema. Und zwar werde ich heute über Sigrun Danielsdottir berichten. Das Porträt über sie basiert auf einem Interview, das die Melanie Dellenbach vom Verein Body Respect Schweiz mit der Sigrun geführt hat. Ihr könnt das ganze Interview vollständig auch noch nachlesen auf der Website www.bodyrespect.ch. Im anschließenden Themenschwerpunkt heute wird uns dann wiederum die Melanie selbst mehr über die Body Respect Bewegung und den Schweizer Verein erzählen. Die Sigrun Danielsdottir ist die Gründerin der Body Respect Bewegung in Island. Sie lebt und arbeitet in Island in Reykjavik, ist klinische Psychologin und Mitglied der Academy for Eating Disorders. Sie arbeitet als Projektmanagerin für psychische Gesundheitsförderung und Prävention bei der Gesundheitsdirektion in Island. Bereits während sie studierte, interessierte sie sich sehr für Themen rund ums Körperbild, Essstörung und die soziale Konstruktion von Gewicht. Sie war selbst sehr ein dickes Kind und musste deshalb vieles wie Hänseleien und Mobbing von Gleichaltrigen, aber auch negative Kommentare von Erwachsenen erleben. Das führte dazu, dass sie schon als Kind ihren Körper als nicht akzeptabel und hässlich wahrgenommen hat. Infolgedessen entwickelte sie selbst dann auch eine Essstörung und eine negative bis hasserfüllte Beziehung zu ihrem Körper, wie sie selber sagt. In den frühen 2000er Jahren, als sie sich von ihrer Essstörung dann erholt hatte und mit ihrem ersten Kind schwanger war, studierte Sigrun an der Universität Psychologie. Sie begann sich jetzt auch theoretisch mit Körperbildern, soziokulturellen Einstellungen, Gewicht und Essstörung zu befassen. Sie schloss sich dann auch der Academy for Eating Disorders an, wo sie mit anderen über Gewicht und die Vielfalt von Körpern diskutierte. Nach ihrem Studienabschluss arbeitete sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo sie auch im Behandlungsteam für Essstörungen war. Da traf sie dann auch auf jüngere Kinder mit Problem, die auf die eine oder andere Weise damit zusammenhingen, wie sie gelernt hatten, über ihren Körper zu denken, und ihr wurde klar, dass sie aktiv etwas gegen diesen strukturellen Missstand unternehmen will. Im Jahr 2006 begann Sigrun mit der Organisation des No Diet Day in Island, der international immer am 6. Mai stattfindet, auch zusammen mit der isländischen feministischen Organisation. Im Laufe der Jahre gab es so verschiedene Kampagnen, im ersten Jahr zum Beispiel am Symposium mit Präsentationen und Vorträgen über die Diätkultur. In einem anderen Jahr wurde ein kleines Magazin in der isländischen Hauptzeitung verteilt, sodass dann alle am International No Diet Day 2007 in ihrem Haushalt oder in ihrem Büro ein Exemplar von diesem Magazin erhalten hatten. Sie sagt selber dazu: Das war das erste Mal, dass der Begriff Likamsvirðing, was auf Isländisch Körperrespekt bedeutet, vorgestellt wurde. Es gab kein bereits existierendes Wort in unserer Sprache, das man verwenden konnte. Und ich wollte einen Weg finden, das zu präsentieren, wofür ich kämpfe, nicht das, wogegen ich kämpfe. So ist der Begriff Body Respect entstanden. 2009 startete sie dann einen Blog, auf dem auch andere Personen schrieben, mit dem Namen Body Respect. Und so wurde der Begriff und das Thema langsam bekannt in Island, und im Jahr 2012 wurde die Icelandic Body Respect Association gegründet. 2014 feierte Island den ersten nationalen Body Respect Day, der nun jährlich stattfindet am 13. März. Sigrun sagt dazu: Wir sind von der Feier des internationalen No Diet Day zum nationalen Body Respect Day übergegangen. Und das war eine sehr bewusste Entscheidung. Weil es viel mehr Spaß macht und viel produktiver ist, den Punkt zu betonen, für den man kämpft, als das, wogegen man kämpft. Außerdem wollten wir über den Fokus der Diätkultur hinausgehen und das Thema Gewicht und Verkörperung als ein Menschenrecht und Verkörperung als ein Menschenrechtsthema hervorheben. Inzwischen hat Sigrun auch ein Kinderbuch geschrieben, Your Body is Awesome, Body Respect for Children. Bisher ist es jedoch leider nur auf Englisch erhältlich. Ihr und anderen Body Respect AktivistInnen ist die Rolle von Eltern, Lehrpersonen und anderen Erwachsenen in Bezug auf den Körper von Kindern sehr wichtig. Wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens werden wir in der Kindheit geprägt für die Wahrnehmung der Welt und unserer Wahrnehmung von uns selber. Abschließend will ich noch auf eine große Errungenschaft des Body Respect Aktivismus in Island hinweisen, die bislang auch einzigartig in Europa ist. Und zwar wurde 2016 die Kategorie Gewicht in die Menschenrechtspolitik von Reykjavik aufgenommen. Unter anderem steht dort jetzt: Personen dürfen aufgrund ihres Körperbaus, ihres Aussehens oder ihres Körpertyps nicht entlassen werden. Die Arbeit, der berufliche Aufstieg, Lohnerhöhung oder Belohnung ihrer Arbeit dürfen nicht verweigert werden. Die Stadt Reykjavik bemüht sich, an den Arbeitsplätzen der Stadt eine konstruktive Atmosphäre zu schaffen, die frei von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung in Bezug auf Körperbau, Aussehen und Körpertyp ist. Die Bemühungen der Stadt zur Gesundheitsförderung sollten sich nicht direkt auf den Körperbau der Mitarbeitenden konzentrieren, sondern vielmehr darauf, bessere Möglichkeiten für einen gesunden Lebensstil zu schaffen und die soziale Eingliederung zu fördern. Da in Reykjavik mit Abstand der größte Teil der isländischen Bevölkerung lebt, kann das so auch viele Menschen erreichen, beziehungsweise so auch durch eine entsprechende Ausgestaltung der städtischen Politik das Leben vieler Menschen beeinflussen. Als größte Arbeitgeberin des Landes kann die Stadtverwaltung auch ganz konkret ihr Handeln danach ausrichten und Vorbild sein. Sigrun sagt, dass zwar wohl noch keine Studien oder Evaluationen dazu durchgeführt wurden und meint dazu, es wird interessant sein zu erfahren, wie sie sich daran halten und ob sie systematisch nachverfolgen, ob sie wirklich die positiven Auswirkungen haben, die sie anstreben. Sie geht aber auch davon aus, dass sich Menschen bei Diskriminierung aufgrund ihres Gewichts, Körperbaus oder Körpertyps auf die Menschenrechtspolitik der Stadt berufen und ihre Rechte einfordern können. Sicher werden also Sie und die gesamte Icelandic Body Respect Association weiter am Thema dran und aktivistisch bleiben. Wir hören jetzt als nächstes Musik nach dem Porträt, und zwar Tomboy von Princess Nokia.
Staircase in a crack Philly, little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes, pop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties.
That girl is a tomboy.
Who that?
prosperity.
It's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my high, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly,
that girl is a tomboy. That girl is a tomboy.
To magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you go meet my army. A room full of girls and we acting real rowdy.
Themenschwerpunkt.
Genau, unser Themenschwerpunkt ist ja, wie schon angekündigt, Body Respect. Und es wird ja dann als Interview folgen mit Melanie von Body Respect Schweiz. Ich selber bin auf das Thema gestossen, ein bisschen über Umweg. Und zwar sind die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mit dem Thema Body Positivity konfrontiert wurde, so ein bisschen als feministisches, spannendes Konzept. Und ich selber auch bin vor Jahren auf das gestossen und bin darum dann ein bisschen mit offenen Augen und Ohren unterwegs gewesen. Und auch entsprechende Social Media Accounts gefolgt und habe gemerkt, irgendwie hält mir das nicht so richtig ab. Es hat viel irgendwie Content gehabt, der außerhalb von einem aktivistischen Kontext war, wo ja ursprünglich die Idee war, von dem Body Positivity. Und bin dann irgendwie auch über ein Zitat von der deutschen Autorin Sophie Passmann gestossen, die gefunden hat, warum sollen alle schön sein? Der Begriff Body Positivity vermittelt das Gefühl, mehrere Probleme zu lösen. Dass dicke Menschen medizinisch vernachlässigt werden, dass Frauen ihre Körper hassen und zugleich schafft man einen Markt für neue, coole T-Shirts. Und fordert in dem Interview auch dazu auf, dass man gleichgültig wird gegenüber von seinem Körper. So die sogenannte Body Neutrality. Und irgendwann bin ich dann über andere Social Media Kanäle schließlich auf das Konzept Body Respect gestoßen und habe da ein bisschen nachgeforscht und habe mich Wellen erfahren. Und weil ich aus feministischen Gründen, weil eben Körper, Gefühl und Verhältnis zum eigenen Körper gerade auch bei Frauen oder bei Frauen in feministischen Kontext sehr wichtig ist und oft auch so ein Battlefield, habe ich gedacht, das wäre etwas, das gut in diese Sendung passt. Und wir freuen uns sehr, dass es jetzt geklappt hat und dass wir Melanie Dellenbach von Body Respect Schweiz haben dürfen interviewen.
Melanie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und das Interesse auch hast, mit uns das Gespräch heute zu führen für unsere Sendung Violette Welle. Am besten stellst du dich doch gerade mal selber vor, wer du bist und natürlich auch euren Verein Body Respect.
Super, danke vielmals für die Einladung. Ich bin Melanie Dellenbach, ich bin Präsidentin von Body Respect Schweiz. Ich selber nenne mich dicke, sehr dicke oder fette Frau. Und mein Aktivismus ist schon länger und aus dem heraus ist auch der Wunsch entstanden, wirklich in der Schweiz einen Verein zu gründen und eine Bewegung zu starten. Und darum haben wir dann auch Body Respect Schweiz gegründet. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ein Verein, eine Non-Profit-Organisation, die sich das Ziel setzt, eine neue Kultur von Körperrespekt in der Schweiz zu erreichen. Und speziell für die soziale und rechtliche Gleichstellung von dicken Menschen in der Schweiz ist das. Uns ist wichtig, dass die Vielfalt von dicken Menschen, die es gibt in der Schweiz, dass das sichtbar gemacht wird und auch die Sensibilisierung in der Schweizer Bevölkerung zum Thema Gewichtsstigmatisierung, Gewichtsdiskriminierung und Fettshaming und Bodyshaming. Genau.
Magst du vielleicht noch kurz sagen, wo findet man euch denn? Wenn man jetzt noch mehr Informationen über euch haben möchte, machen wir vielleicht gerade am Anfang vom Gespräch, dass wir das schon durchgeben, sonst vergessen wir es am Schluss. Genau, wie finde ich euch denn? Wie kann ich Kontakt zu euch aufnehmen?
Ja, wir haben eine Homepage, das ist bodyrespect.ch. Wir sind auf Instagram mit unter bodyrespect Schweiz und auch Facebook vertreten. Genau, wo wir haben, also wir sind das Bodyrespect-Team und das Herzstück eigentlich von uns ist schon eine Community, wo wir natürlich auch noch ein bisschen am Aufbauen sind, sozusagen. Wo man also gerne darf mitmachen und es gibt auch laufend aktuell eher Online-Events, aber das Ziel ist natürlich mit der Zeit dann auch mehr weitere Events zu machen. Und ein grosser Teil unserer Arbeit ist der Body Respect Day, der das nächste Mal wieder am 13. März wird stattfinden. Und zwar gibt es Body Respect Schweiz nach dem Vorbild von Island, von der Body Respect Bewegung. Und wir sind jetzt eigentlich am gleichen Tag wie Island den Body Respect Day feiern, wo unsere Anliegen eigentlich im Zentrum sind und auch ein Tag ist, um in der Community dann auch feiern und das alles sichtbar machen.
Super, cool. Vielen Dank für die Info schon mal und den Ausblick quasi schon auf nächstes Jahr, zum sich im Kalender schon mal vormerken und eintragen. Jetzt genau, euer Verein heißt Body Respect. Ich kannte bislang mehr den Begriff Body Positivity. Kannst du uns denn so ein bisschen erklären, was unterscheidet eigentlich Body Respect von Body Positivity? Und dann gibt es auch noch ja Body Neutrality. Genau, einfach mal so ein bisschen vielleicht als Einstieg auch für unsere Zuhörerinnen, dass wir ein bisschen wissen, von was für Begriffen wir eigentlich gerade da reden.
Genau, Body Positivity ist ein schwieriger Begriff, weil er unterdessen recht verwässert ist. Das ist also immer die Frage, was verstehen denn die Leute jetzt genau heute unter Body Positivity? Und ich denke oft, dass da das Verständnis von den meisten recht stark von meinem Verständnis wegdriftet. Und zwar, das, was wir jetzt hören unter Body Positivity, hat eigentlich nicht viel mit den Ursprüngen von dieser Bewegung zu tun. Body Positivity hat eigentlich den Ursprung in der Fat Rights Bewegung, die stark aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA geprägt war. Und mit dem Aufkommen von den Internetforen ist eigentlich so eine neue Form von Aktivismus entstanden. Das heisst, es war schon viel so, dass man zum Beispiel Outfits gegenseitig geteilt hat und dann eigentlich so ein bisschen der Hashtag Body Positivity entstanden ist. Und ursprünglich war das Ziel eigentlich, dass dort die Menschen sichtbar sind und man sich für denen ihre Rechte einsetzt und man es nicht gesehen hat in den Mainstream-Medien. Das heisst, dicke, fette Menschen, schwarze Menschen, Menschen mit Behinderungen. Und dann, je trendier das Wort ist, Body Positivity, je mehr ist es übernommen worden von der normal schönen sozusagen InfluencerInnen, von zum Teil sogar Diät-Werbungen, die sich dann plötzlich als Body-Positiv dargestellt haben. Und es ist immer mehr weggenommen worden eigentlich von den Menschen, wo das eigentlich begründet haben. Und zwar oft sind das gewesen, schwarze, dicke, queere Frauen. Und hat wirklich auch einen politischen Aspekt gehabt. Das heisst, das Sichtbarwerden ist ganz etwas Wichtiges gewesen. Das heisst, das, was wir heute verstehen, und Body Positivity, das mit dem Liebe dich selbst, zeig dich, auch deine paar Fettröllchen am Bauch sind okay, das hat nicht viel mit dem Ursprung zu tun. Und Body Respect distanziert sich in dem Sinn, dass es noch keine trendy Bewegung ist. Das heisst, wir können dadurch auch mehr steuern, was darunter verstanden wird. Das heisst, wenn ich zum Beispiel ein Video mache oder so, dann heisst es oft von irgendwelchen Trolls, ja, Body Positivity ist ja schon gut und recht, aber das, was du machst, das ist dann, und dann irgendwelche Beleidigungen und so weiter. Das heisst, Mainstream hat den Begriff weggenommen und darum ist es wie auch so ein bisschen schwierig, den noch zu benutzen. Body Respect tut auch ganz klar gesellschaftlich im Fokus setzen. Das heisst, es geht weniger ums individuelle Körperbild. Es geht weniger darum, finde ich mich jetzt schön, sondern es geht darum, jeder Mensch in der Schweiz hat Respekt verdient. Jeder Mensch in der Schweiz, speziell auch dicke Menschen, haben ein Recht verdient auf diskriminierungsfreie Umgebung, Gesundheitsversorgung und so weiter. Und Body Neutrality ist eigentlich eine neuere Bewegung, die dann auch so ein bisschen sich abgrenzt hat von dem Mainstream Body Positivity, was sehr stark geht, darum eigentlich den Körper als etwas Neutrales zu sehen, also den Körper weder als gut noch als schlecht. Das ist so ein bisschen das. Dort ist es auch so, dass es natürlich sehr stark, oft sehr stark aufs Individuum ausgelegt wird und nicht weitergedacht wird. Und das ist eine Kritik, die man bei Body Positivity und bei Body Neutrality anfügen kann. Und Body Neutrality ist oft einfach ein bisschen, so ein bisschen das, ja, man soll doch einfach den Körper nehmen, man soll doch neutral sein, man soll doch das gar nicht mehr so werten. Das hat auch viel in meinen Augen sehr viel mit Privilegien zu tun. Das heisst, mein dicker Körper wird in der Gesellschaft nicht als neutral angesehen. Und darum muss ich wie anders kämpfen als jemand, der im Mainstream mehr oder weniger vorkommt. Oder auch dicke Körper zum Beispiel müssen sichtbar gemacht werden. Die müssen auch mal gefeiert werden, weil die werden nie gefeiert im Mainstream. Also es ist wie so ein anderer Blickwinkel. Und für uns ist wirklich ganz klar, ist der gesellschaftliche Wandel im Mittelpunkt, und sagen wir auch immer, eine neue Kultur von Körperrespekt. Und Körperrespekt bedeutet wirklich an alle Ebenen. Das heisst, das Miteinander, in der Community, in der Schweiz, an Hochschulen, aber auch das Rechtliche. Und gerade Body Respect ist eigentlich verankert sozusagen in unserer Bundesverfassung, weshalb das auch ein schöner Begriff ist. Und eben, es hat auch eine Geschichte mit Island, wo es herkommt. Das ist auch etwas, eigentlich so das, für was wir kämpfen. Und Body Positivity, ich würde nochmal sagen, also ich würde sagen, unsere Arbeit beinhaltet von all dem eigentlich das Beste. Und ich wünsche mir auch, dass man mehr die Begriffe wieder auch so ein bisschen in ihrem Ursprung braucht oder auch wie nachfragt, die Leute, ja, was meinen denn jetzt genau mit diesen Schlagwörtern? Weil ein Schlagwort alleine bringt in meinen Augen nicht so viel.
Magst du noch von den Ursprüngen erzählen von Island? Das hast du jetzt schon zweimal erwähnt. Vielleicht kannst du ganz kurz noch die Geschichte beleuchten von diesem Begriff auch.
Genau, also Sigrun Danielsdóttir, das ist eine isländische Aktivistin. Sie ist Psychologin und hat selber eine Geschichte ein mit einer Essstörung. Und sie hat dann angefangen, eigentlich so ein bisschen Aktivismus in diesem Bereich, so Körperbild oder eben Körperrespekt. Und sie haben am Anfang immer an dem internationalen Anti-Diet-Tag im Mai haben sie etwas gemacht und haben dann irgendwann gemerkt, ja, das ist so wie ein bisschen schwierig gewesen, weil die Leute haben das Gefühl gehabt, so, ah, das ist der Tag, an dem Tag isst man Burger. Und es ist ja fast so ein bisschen wie, man hat fast das verstärkt, wo man eigentlich dagegen hat wollen sein. Das hat dagegen, weil es eine Ausnahme ist, sondern das Körperrespekt und kritisch sein, dem man eine ganze Diätkultur gegenüber eigentlich das ganze Jahr durch sein. Und sie haben dann in Island wirklich dann den Begriff, also die haben dann einen neuen isländischen Begriff müssen erfinden für Body Respect. Genau. Und seitdem eben den Tag feiern mit irgendwelchen Aktionen. Und ich habe ziemlich am Start von meiner aktivistischen Arbeit hier in der Schweiz dann davon gehört und habe gefunden, ah, das ist ein tolles Konzept. Und ich finde immer, warum soll man Sachen neu erfinden, wenn es tolle Sachen gibt. Und man eigentlich kann sagen, hey, ist es okay, wenn wir da auch mitmachen? Weil irgendwie ist es ja noch lässiger, wenn Island und Schweiz den Tag feiern und sich so auch gegenseitig verstärken.
Okay, danke vielmals. Das ist mega schön.
Ja, vielen Dank. Jetzt auch für mich hat es so mal recht eine gute Unterscheidung gegeben, eben das Individuelle, das Gesellschaftliche, Rahmenbedingungen. Du hast dann auch jetzt schon mal angesprochen gehabt vorhin eben, jeder hat das Recht auf eben diskriminierungsfreie Behandlung, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Mit welchen Vorurteilen, Einschränkungen siehst du dich denn konfrontiert oder siehst du denn allgemein eben dicke, fette Menschen konfrontiert in der Schweiz? Was für Fehlannahmen gibt es denn auch oder sind so die häufigsten, genau, die euch begegnen?
Genau, also dicke Menschen erleben eigentlich Diskriminierung und Vorurteile in allen Lebensbereichen. Das heisst, es fängt an auf Mikroaggressionen auf der Straße zum Beispiel, bis ganz direkte Beleidigungen. Das grosse Problem, wie du auch schon gesagt hast, ist Vorurteil, Stigmatisierung im Gesundheitswesen. Das heisst, das ist dann häufig so, dass man dann mit dem Vorurteil konfrontiert wurde, ist, dass man einfach nicht weiss, wie man sich ernähren sollte. Oder dass man einfach mal eine Diät machen soll und nachher wird alles besser. Und das weiss man auch von Studien zum Beispiel, dass ÄrztInnen weniger Zeit verbringen mit dicken PatientInnen und dass sie weniger Untersuchungen machen, dass sich dicke Menschen oft abgewertet fühlen oder beschämt fühlen und dadurch auch Konsultationen vermeidet oder rauszögert. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Gesundheit von dicken Menschen. Das Thema ist aber etwas, das in der Schweiz kaum behandelt wird. Das heisst, es gibt zum Beispiel ganze Konzepte, wo Chancengleichheit, gesundheitliche Chancengleichheit ist ein Fokusthema in der Schweiz. Dicke Menschen sind dort aber ausklammert. Obwohl die WHO sagt, dass das ein Thema ist, das man unbedingt angehen muss. Dann ist natürlich auch zum Teil einfach auch Barrieren durch zum Beispiel nicht vorhandene Sitzgelegenheiten. Das Thema ist hier zum Beispiel die Hochschulen, wo oft die integrierten Stühle mit Klapptischchen haben, die für viele, also schon für sozusagen Straight-Size-Körper teilweise schon sehr unbequem ist und für dicke Körper manchmal schlicht und einfach unmöglich. Und dort natürlich auch wiederum, dass barrierefreie Hochschulen zum Beispiel, dass dort dicke Menschen nicht hineingehören. Und nachher oft ein grosses Problem ist natürlich einfach auch, weil Dickenfeindlichkeit ist normalisiert. Wir bekommen das fast tagtäglich mit über die Medien überall. Und das liegt sehr stark auch an dieser Selbstverschuldungsfrage. Also man hat das Gefühl, ja, dicke Menschen brauchen einfach ein bisschen mehr Disziplin und dann können sie sich auch problemlos ändern. Und wenn man dort aber nachher natürlich Daten anschaut und mit Leuten redet, dann weiss man, es ist einfach nicht so. Das heisst, es ist nicht einfach so möglich, den Körper komplett zu ändern und vor allem macht es die Menschen auch nicht unbedingt gesünder.
Also ja, ganz viele Bereiche, wo vielleicht eben, hast du angesprochen, Barrierefreiheit ist das Thema, aber es werden dann wieder gar nicht alle Personengruppen, die es eigentlich betrifft, mitgedacht und mit in den Überlegungen mit einbezogen. Was sind denn da so eure Forderungen, Wünsche? Kam jetzt vielleicht schon einiges an Beispielen, eigentlich jetzt da ja auch schon zur Sprache, in dem, was eben nicht gut läuft. Genau, habt ihr denn konkrete Aktionen vielleicht schon gestartet oder konkrete Zusammenarbeiten oder was sind so die Themen, die euch beschäftigen und eure Forderungen?
Genau, also wir sind noch recht es ist wie ein neues Thema in der Schweiz. Meine aktivistische Arbeit ist jetzt sehr verstärkt seit eigentlich, gut 2 Jahren und in dieser Zeit haben wir schon sehr viel Sensibilisierung können machen. Und gleich ist noch sehr, sehr viel Grundlagenarbeit. Das heisst, überhaupt mal mit den Leuten ins Gespräch kommen, Das Problem ist, wir können nicht alles selber machen. Das heisst, wir sind ein kleiner Verein, wir sind nicht, wir haben nicht gross Unterstützungsgelder oder so, so weit sind wir noch nicht. Das heisst, es ist alles ehrenamtlich, was wir machen. Und da ist es sicher, dass ein grosser Teil ist das Netzwerken, sensibilisieren. Das heisst, wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Überhaupt einmal zum den geeigneten Stellen auch, wie mal zu sagen, so, hey, das ist ein Thema und wir wollen, dass das angegangen wird. Und da ist ganz viel, ja, Netzwerke hinten dran, eigentlich mit Leuten, die andere Leute kennen oder Gespräche mit anderen Menschen, die sich für feministische Anliegen oder Diskriminierungsanliegen einsetzen. Vorher bin ich sehr stark schon mit Deutschland und anderen europäischen Ländern vernetzt gewesen. Und in der Schweiz ist das jetzt so langsam am Tun. Und nach einer Forderung haben wir natürlich ganz viel. Also etwas ist zum Beispiel, dass man sicher mal Daten erfasst. Also wie hoch ist überhaupt das Diskriminierungsvorkommen in der Schweiz? Mhm. Da geht es sehr stark darum, auch den dicken Menschen wie aufzuzeigen. So, hey, du bist dick, du hast aber das Recht auf ein diskriminierungsfreies Leben. Dann Hochschulen, also da ist zum Beispiel etwas, wo ein grosses Anliegen ist, dass man zum Beispiel in allen Gesundheit, Sozialberuf das Thema wie mit reinnimmt, mitdenkt, also sicher auch an feministische Kollektiv, dass man dicke Menschen mit reinnimmt, dass man die mitdenkt und ja, also es gibt ganz, ganz viele Aktionen und Projekte. Und aktuell sind wir am Planen vom nächsten Jahr, vom Body Respect Day, wo es sehr stark um die Sichtbarkeit geht. Da gibt es ein Fotoprojekt. Und dann ist eventuell etwas im Bereich von Jugend in Planung, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe. Aber das ist noch so ein bisschen eher Schwebe. Und ja.
Mich würde wie dort auch noch ein bisschen interessieren, was wünscht ihr euch von der Wissenschaft? Ich meine, du hast jetzt schon Daten erheben erwähnt, aber es ist ja trotzdem noch so, dass halt, ja, ich persönlich habe den Eindruck, dass dort noch mega fest ein blinder Fleck ist, gerade was halt so Epidemiologie angeht. Was wäre von deiner Seite jetzt spontan der Wunsch an die Wissenschaft, wie mit dem sollte umgegangen werden?
Also in meinen Augen braucht es in der Schweiz Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die kritisch heranschauen. Und da gibt es ganz, ganz viel Literatur, da gibt es Fat Studies, die das machen, da gibt es die Critical Obesity Wissenschaftlerinnen, da gibt es Unmengen von Literatur und dort braucht es einfach wie sozusagen einen Paradigmenwechsel von dieser gewichtsnormativen medizinischen Betreuung oder auch Fokus, den wir jetzt haben. Das heisst im Sinne von dünn ist gut in dem BMI-Bereich, alles andere ist nicht gut, wir müssen die Leute dünner machen. Ohne Rücksicht darauf, dass man eigentlich weiss, dass es für einen grossen Teil der Menschen gar nicht möglich ist und ziemlich sicher auch nicht gesund ist. Und da gibt es Alternativen wie eben gewichtsinklusive Gesundheitsförderung und Konzepte wie eben Health at Every Size, wo es Daten gibt und dort immer mehr eigentlich auch mit schauen, was sind denn auch die Auswirkungen von dem, was man macht. Das heisst, man hat jahrzehntelang irgendwie den Leuten gesagt, ja, dick ist schlecht, und dass das natürlich Auswirkungen hat, auch auf Dickenfeindlichkeit, ist logisch. Und dass das auch mit, und der dann ganz klar gesehen und auch zu erkennen, dass das eigentlich auch dem Menschenrecht widerspricht, wenn wir laufend einfach eine Gruppe von Menschen klein machen und was das auch für einen negativen Einfluss hat auf die Menschengruppe. Und dort hat man einfach auch eigentlich ganz, ganz viel Wissen dazu. Also was Stigmatisierung auslöst im Körper und so weiter. Und dort einfach wie heranschauen und das auch in all die Gesundheitsberufe mit reinbringen. Und da braucht es wirklich einfach auch ein Umdenken im Sinne von, haben wir uns nicht als, als Gesellschaft verlaufen mit den, dem, auf Englisch nennt man War on Obesity, also eigentlich Krieg gegen die dicken Menschen sozusagen. Ist das wirklich jetzt, hat uns das weitergebracht oder im Gegenteil? Und ich bin überzeugt, es ist eigentlich im Gegenteil. Und wir müssen wie umdenken im Sinne von, dass jeder Mensch ein Recht hat, auf, sich im Körper respektiert zu fühlen und das auch in der Gesundheitsversorgung hat. Und so Menschen wie ich, die aktivistische Arbeit machen, also ich komme aus dem Gesundheitsbereich, also ich bin diplomierte Pflegefachfrau, CAS, Gesundheitsförderung und Prävention. Und da wird oft vorgeworfen, ja, wir wollen ja, also so im Sinne von, wir haben so die Fuck-it-Einstellung, sollen alle dicker werden, wie auch immer, nur Burger essen. Und im Gegenteil, sondern Anliegen ist, und da bin ich auch überzeugt, wenn wir mehr Körperrespekt und Körpervielfalt von Anfang an leben würden und aufhören mit dieser Diätkultur und vor allem uns konzentrieren darauf, haben alle Menschen Zugang zu diskriminierungsfreier Bewegung, zu genug Essen, genug Zeit Essen zuzubereiten, zu diskriminierungsfreier medizinischer Betreuung und so weiter, dann wären wir insgesamt wesentlich ein gesünderes Land. Und dann wären auch die, die dicker sind, auch automatisch gesünder, weil sie wären Teil der Gesellschaft. Sie könnten mitmachen beim Sporttag, statt Angst müssen haben, ausgelacht zu werden und so weiter. Also, und das ist eigentlich auch so die Grundlage von dem Health at Every Size, weil Gesundheitsförderung bei jedem Gewicht bedeutet, im Sinne von, wir alle haben auch die Ressourcen verdient. Oder dort, zum Beispiel auch den Zugang zu zum Beispiel Blutdruckmanschette in der richtigen Größe oder ein Stuhl beim Arzt, wo, ohne Lehne, wo man bequem sitzen kann und so weiter. Also das sind sehr grundlegende Sachen. Wenn wir all diese Sachen würden machen als Gesellschaft, überall und von Anfang an, dann hätten wir wesentlich eine gesündere Gesellschaft und vor allem auch eine Gesellschaft, wo jeder Mensch sich kann mit seinen Qualitäten kann einbringen
kann. Das ist aktuell eine einfache Erklärung, oder? Dass man einfach sagt, so, ja, das Übergewicht ist schuld an X, Y und Z. Also du forderst quasi, dass man es ein bisschen komplexer anschaut und nicht einfach sagt, das ist der Fehler, das müssen wir ändern. Sondern als Gesellschaft versucht, auch mit den Umständen umzukommen oder mit den Umständen umzugehen. So.
Ich würde mehr sagen, dass es einfach, dass man anerkennt, dass es eine gewisse, also eine Körpervielfalt schon immer gegeben hat und immer gegeben wird sein. Und man von der nicht per se kann auf die Gesundheit Rückschlüsse ziehen. Einerseits das und nachher auch die Idee von einfach jemanden dünner machen, macht nicht jemanden gesünder, sondern man weiss zum Beispiel, dass Diät das Risiko für Essstörungen massiv erhöht. Man weiss auch, dass durch Diät der ganze Stoffwechsel sich verändert. Und nachher halt wird oft auch kommt die Idee, ja, man muss auch den dicken Kind oder den dicken Menschen sagen, ihr seid zu dick und ihr müsst etwas ändern. Und man nimmt dann das eigentlich als Entschuldigung, um die Menschen zu beschämen. Und das funktioniert absolut nicht. Weil man weiss auch, dass also Stigmatisierung, Diskriminierung ist, löst Stress aus im Körper. Das heisst, in den Hormonen macht den Blutdruck auf. Das heisst, man kann all die Sachen, die man eigentlich am Gewicht zuschreibt, kann man auch der Diskriminierung zuschreiben. Und dort ist die Frage. Also, und natürlich, es wird immer kranke Menschen geben, gesunde Menschen, Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen, in jedem Gewicht. Und Gesundheit und Gewicht soll nicht Voraussetzung sein für Wert, Respekt. Und darf nie benutzt werden, eigentlich Menschen klein zu machen, und abzuwerten. Und trotzdem machen wir das in der Gesellschaft ständig, wie es darum geht, im Sinne von, nur wer produktiv ist, ist auch wertvoll. Und nachher die Frage natürlich, ja, wie produktiv können denn Menschen sein, wenn sie eben den richtigen Stuhl hätten, den richtigen Arbeitsort, könnten Teil sein auch von Gesellschaft und sich einbringen.
Ich habe jetzt den ganz, ganz vielen Sachen, wo du erzählt hast, habe ich so auch dann eben so an feministische Bewegung oder feministische Anliegen irgendwie gedacht. Und habe da gemerkt, eben, es hat ja recht viel Parallelen eigentlich. Also zum Beispiel bei der Datenerhebung habe ich auch dann gerade gedacht, eben da fehlen auch noch so viele Informationen, eben sei es Gewaltformen, die irgendwie ausgeübt werden, da irgendwie zu differenzieren, zum Beispiel Wertopfer sind und auch in dieser gesellschaftliche Narrativ, oder? Diese lange Geschichte und Erzählung von eben dicke Menschen sind irgendwie selber dran schuld und sie müssen sich ja dann da einfach nur ändern, was sich so in unsere Köpfe irgendwie in Mehrheit der Gesellschaft irgendwie eingebrannt hat, auch eben dann zu diesen einfachen Lösungen, ja, nehmt halt ab und dann ist gut. Und bei vielen der Personen dann halt vielleicht eben, wenn es dann mehr weiblich gelesene Personen in Führungspositionen hat, irgendwie in der Wirtschaft, dann ist ja auch alles gut, dann richtet sich das schon von allein und so. Also dass auch diese ganze Komplexität überhaupt nicht erfasst wird. Und einfach immer noch so diese Erzählung mit uns rumtragen, eben Mädchen können dieses und jenes nicht, was Jungs irgendwie können und dürfen. Und das ist ja auch eben so ein langer Prozess, dann ist zum das irgendwie aufbrechen. Und darum finde ich ja schön, dass du gesagt hast, eben auch, es geht ja dann auch schon wirklich im Umgang mit Kindern dann eigentlich los. Und auch was für ein Bildungsauftrag wird denn dann wahrgenommen, so von staatlicher Seite. Darum finde ich das noch, das finde ich immer noch einen ganz wichtigen Aspekt, weil da muss man, glaube ich, ansetzen, um für Zukunft wie schon zur Basis zu schaffen oder dass sich was ändern kann. Ja.
Genau, ich denke, es ist wirklich schon etwas, auf allen Ebenen muss eine Änderung passieren. Also etwas muss bei den feministischen Anliegen muss es wie mitgedacht werden, oder? Das ist Stichwort intersektionaler Feminismus. Mhm. Oder was ist denn bei dicken Frauen, dicken Transfrauen, dicken Frauen mit schwarzen Frauen, dicke Frauen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und ich habe vieles mit meinen Privilegien, gerade auch mit meiner medizinischen Grundausbildung, einiges abfedern. Und die aber am meisten betroffen sind eben nicht die Schweizer dicke Frauen, sondern das sind andere. Und darum ist es auch wichtig, finde ich, dass feministische Anliegen, dass wir auch mitdenken. Oder? Und gerade vieles ist wirklich einfach auch in der Schweiz, gibt es noch kaum Literatur dazu. Zum Beispiel auch, was sind die Auswirkungen von dicken Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben. Oder? Da kommen dann nachher gerade wie zwei Themen drauf. Von der einen Seite all die Mythen rund um sexualisierte Gewalt und dann all die Mythen rund um dicke Frauen zum Beispiel. Wo man nachher wie beides muss anschauen muss. Und das ist wie immer, wir haben alle irgendwo noch Sachen, die wir noch nicht reflektiert haben. Und gerade im Bereich vom Dicksein ist das noch sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist einfach auch so eine Einladung eigentlich an alle FeministInnen, die sich für Anliegen einsetzen, die einfach auch manchmal sich fragen, okay, was ist das dort noch? Oder auch nachzufragen, weil wir können ganz klar nicht überall sein. Also wir müssen eben in anderen Bereichen müssen wir ansetzen. Mhm. Und der braucht einfach Menschen, die wie dann auf uns zukommen und sagen, hey, was wäre denn jetzt in diesem Bereich das Anliegen? Oder wo könnte man da nachschauen? Oder wer gibt es aus den USA, der schon zu dem geschrieben hat? Also.
Mhm. Voll. Da können wir uns, glaube ich, auch noch eine Scheibe abschneiden von diesem Ratschlag.
Ja, können wir uns gerade inspirieren lassen.
Auf ja, absolut.
Genau. Super. Gibt es denn jetzt gerade noch zum Abschluss etwas? Eben, wir sind so ein bisschen von der Zeit her schon leider am Ende von unserem Gespräch. Was du uns noch mitgeben möchtest oder was du noch den Menschen, die am Radio zuhören, noch mitgeben möchtest? Ja.
Ja, so ein ganz schönes Beispiel, zum Beispiel jetzt gerade, wo Dixi mitgedacht worden ist das neue Buch von der Franziska Schutzbach, wo jetzt rausgekommen ist, Die Erschöpfung der Frauen. Und da werden dicke Frauen mit erwähnt und es gibt auch ein kurzes Kapitel zum Thema Fatshaming und Gewichtsstigmatisierung. Ein kurzer O-Ton von mir, aber es ist unbezahlte Werbung. Für mich bedeutet das unglaublich viel, ein Buch zu lesen, wo dicke Frauen mit drin vorkommen. Weil das ist eine Seltenheit. Das ist eigentlich meistens, muss man sich selber mitdenken und nachher wirklich wieder drin zu sein, ist etwas, wo, ja, das ist ganz etwas Besonderes für mich. Und wir haben einen Newsletter auch, wo man kann sich anmelden und nachher wirklich auch informiert wird, weil es gerade rund um Body Respect gibt es Möglichkeiten auch mitzumachen, sich zu engagieren. Das richtet sich speziell an dicke Menschen, aber auch an alle anderen, die sich dort informieren können oder teilweise auch aktiv aufgefordert sind, auch mitzumachen.
Super. Ganz vielen lieben Dank noch für den Ausblick, für die Hinweise, genau zum Literaturhinweis quasi und auch zum Mitmach-Info-Hinweis. Und fürs ganze Gespräch, ganz vielen Dank. Ich persönlich habe jetzt noch da mal viel nochmal dazugelernt und nochmal ganz viel auch reflektieren können und werde da sicher noch einiges mitnehmen.
Ja, merci vielmals, Melan.
Merci euch, danke.
Danke.
And I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner.
Feministische Agenda. So, und Und da sind wir schon am Ende angekommen. Ihr habt jetzt gerade noch Lily Allen gehört mit The Fear. Und bei uns geht es jetzt noch mit der feministischen Agenda weiter. Ja, für all die Veranstaltungen gilt, bitte beachtet die Covid-Regeln von der jeweiligen Veranstaltung. Es gilt so ziemlich überall 3G, außer natürlich dann bei den Online-Veranstaltungen, die auch immer noch stattfinden. Als erstes wollte ich euch noch hinweisen auf zwei Ausstellungen, die gerade laufen. Und zwar einmal 50 Jahre Frauenstimmrecht in Zürich. Was wollt ihr denn noch? Die läuft noch bis am 18. Dezember im Stadthaus in Zürich. Und am 10. November findet von 18 bis 19 Uhr noch eine Führung durch die Ausstellung statt mit den Kuratorinnen. Anmelden könnt ihr euch dafür via ausstellungen@zürich.ch. Auch eine Ausstellung in Schaffhausen zum Thema Frauenstimmrecht. Unerhört, 50 Jahre Frauenstimmrecht Schaffhausen. Die blickt in die Vergangenheit und ins Heute und zeigt eben unerhörte Schaffhauser Geschichten. Die ist vom 7. bis 28. November im Kammgarn West, jeweils Donnerstag abends und Freitag und sonntags auch tagsüber. Am Sonntag, jetzt am 17. Dezember, ist ab 14 Uhr bis 20 Uhr die Heldinnenbar im Streikhaus Zürich inklusive Solitznacht. Und am 23. Oktober ist hier in Winterthur im Salzhaus die Billy Geilish Party mit Musik und Hits von Finterpersonen Only. Am Montag, 25. Oktober um 20 Uhr, findet im Kosmos Zürich Cosmopolitics statt zum Thema Prekariatskapitalismus der Gegenwart. Die Veranstaltung ist organisiert vom Cosmopolitics und vom Denknetz. Es diskutieren die Autorin des Buchs, Co-Geschäftsleiterin von Ökonomie Feministe und SP-Nationalrat. Die findet auch per Livestream dann statt, kann man auch teilnehmen. Ebenfalls am 25. Oktober gibt es das Webinar vom Verein Body Respect, also mit der Melanie, unter dem Titel Body Trust und Health at Every Size mit dem Aaron Flores aus den USA. Genau, am 27. Oktober ab 13 Uhr findet in Zürich das Armutsforum der Caritas Zürich statt unter dem Titel Frauen in der Corona-Krise zwischen Systemrelevanz und Prekarität. Es hat verschiedene Sprecherinnen, zum Beispiel von der Eidgenössischen Kommission Dine Murta, von White Switzerland und es geht eben um Themen Gleichstellung in der Schweiz und was hat das Ganze mit der Care-Ökonomie zu tun. Genau, mehr Infos dazu, auch dann zur Online-Teilnahme, findet ihr auf www.caritas-zürich.ch/armutsforum. Am 30. November hier in Winterthur findet das Ohr zu Filmfestival statt für Gehörlose und Hörende im Kino Cameo. Am 3. November, oh, da habe ich jetzt was falsch gesagt, am 30. Oktober, Entschuldigung, ist das Ohr zu Filmfestival natürlich nicht November. Am 3. November dann aber findet wieder die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv in Winterthur statt um 19 Uhr. Wie immer könnt ihr euch informieren über unsere Aktivitäten, indem ihr euch beim Mailverteiler von uns anmeldet mit Mail an femco@riseup.net oder uns auf Facebook oder Instagram folgt. Am Freitag, am 5. November, gibt es dann schon die nächste Finterbar in der Gysi, in der General-Gisan-Straße hier in Winterthur. Und am 8. November treffen wir uns um 19 Uhr wieder zum Feministischen Forum. Wo und was genau, wird dann auch noch über unsere Kanäle bekannt gegeben. Dann noch ein Filmhinweis am 9. November, ganz konkret um 20.15 Uhr im Kino Cameo. Läuft The Love Witch. Es ist ein neuer Technicolor-Streifen, imitiert so ein bisschen oder orientiert sich so an den Filmen Ende der 60er Jahre. Und die Filmemacherin Anna Biller will aber hier so die weibliche Perspektive solcher Filme zeigen, die eben damals oft verdrängt wurde und heute vergessen ist. Am 11. November um 17.30 Uhr gibt es den Editathon, mehr Frauen auf Wikipedia, organisiert von den Kurzfilmtagen und vom Museum Schaffen. Es geht darum, dass Frauenbiografien auf Wikipedia immer noch massiv untervertreten sind. Und nachdem schweizweit schon viele erfolgreiche Editathons gegeben hat, soll das jetzt auch in Winterthur mal stattfinden. Es gibt einen Workshop dazu. Genau, und dann kann man selber da mitmachen, im Museum Schaffen. Ja, und anschließend, das geht eben bis 19 Uhr, könnt ihr direkt das Radio anstellen, weil am 11.11. um 19 Uhr läuft dann auch wieder die violette Welle von uns. Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur.
Fundamental.
Right.